Willkommen zu einer neuen Folge von Verstoffwechselt. Heute habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast, Antonie Demmel. Ich habe Antonie über Markus kennengelernt, als wir damals in ihrem Podcast eingeladen wurden. Und ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal bei ihr auf dem Hof stand zwischen wirklich alten Obstbäumen, Tieren, Gemüsebeeten und dieser besonderen Ruhe. Man spürt sofort, hier lebt jemand ein Leben, das wirklich im Einklang mit der Natur steht. Antonie ist Juristin, Mama, Landwirtin und Unternehmerin, früher im Konzern, heute auf dem Biohof, mit Mut, Klarheit und einer Vision. Wir sprechen darüber, wie sie ihr Leben verändert hat, warum Landwirtschaft so viel mehr sein kann als Bauer sein, wie Frauen auf dem Land für Gleichberechtigung kämpfen und warum Selbstverwirklichung kein Luxus ist, sondern Voraussetzung, um erfüllt zu leben. Eine Folge über Mut, Wandel, Familie und die Kraft, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit neben mir sitzen, und zwar die Antonie Demmel. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon 5, 6 Jahre locker.
Wie es klang, ja.
Ja, ich über Gespräche von Markus. Ja. Aber als ich das erste Mal bei dir war, wir haben vorher drüber gesprochen, das war 2020 oder 2021, da hatten wir tatsächlich eine Podcast-Aufnahme, liebe Antonie. Und du bist ja wirklich eine Unternehmerin durch und durch, aber nicht nur das, sondern du bist, ich lese vor, Juristin, Biobäuerin, Holistic Health Coach, Speakerin, Reitführerin und hast in einem Konzern gearbeitet.
Und steigt da auch bald wieder ein, in Teilzeit.
Ja. So, so spannend. Wir sprechen heute über ganz viele Themen, die uns Frauen betreffen, aber nicht nur das, sondern wie es auch für dich ist, als Biobäuerin einen ganz anderen Lifestyle zu leben wie viele da draußen. Also es wird ganz, ganz spannend. Aber, liebe Antonie, erzähl mir doch mal, wie bist du heute in den Tag gestartet und wie geht's dir jetzt gerade?
Also ehrlich gesagt habe ich heute relativ lange geschlafen, bis 7. Normalerweise stehe ich ein bisschen früher auf, aber es liegt daran, dass ich heute Nacht wach geworden bin, weil ich schlafe meistens mit meinen Kindern ein, weil ich so erschöpft bin vom Tag, und dann wache ich dann manchmal nachts auf, so um 1 oder 2 Uhr, und dann stehe ich auf und lese oder arbeite oder lerne irgendwas oder recherchiere was. Deswegen war es heute ein gechillter Start in den Tag. Wir haben uns alle fertig gemacht, sind dann hierher gekommen und zusammen noch in der Früh gefrühstückt. Also es war ein sehr entspannter Start in den Tag heute.
Sehr gut. Und wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Ich hatte gerade wunderbaren Kaffee, bin hier in diesem ultra schönen Gebäude, wo ich am liebsten gleich einziehen würde, und sitze einer wunderschönen, klugen Frau gegenüber und freue mich einfach total auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch, als ich schon die Fragen fertiggestellt habe und du mir auch deine Impulse geschickt hast. Die Antonie ist auch jemand, die ist sehr gut vorbereitet.
Ja, Hashtag Streber.
Und ich habe mich so gefreut, weil die Themen, die wir heute besprechen werden, werden wirklich ganz, ganz toll. Und ich muss so ein bisschen ausholen für euch Zuhörer, damit ihr einfach versteht, wie wir zusammengekommen sind. Also ich habe es ja gerade vorher gesagt, wir kennen uns schon eine Zeit, und ich war dann bei dir im Podcast, und es war so, dass der Markus zu mir gesagt hat, hey, wir fahren zu Antonie auf den Hof und nehmen Podcast auf. Und ich so, okay, Antonie, sagt mir was, und wir fahren da jetzt hin. Und dann waren wir da so eigentlich Flughafen-Tangente und sind da auf den Hof abgebogen, und dann war das so ein uraltes Haus, Hof, richtig schön, in der Mitte so ein großer, großer Baum. Ich habe mir gedacht, wow, das wird richtig toll. Und dann sind wir zu dir rein in eure Küche und haben die Folge aufgenommen, und da ging es tatsächlich auch schon, das war so mein erstes Jahr in der Selbstständigkeit, um eben Stoffwechsel, auch um Markus-Geschichte, um uns als Ehepaar. Und da hatte ich das erste Mal wirklich Berührungspunkte, auch wie es ist, als Bäuerin zu leben. Und da möchte ich direkt mal einsteigen. Du kommst ja ursprünglich aus dem Konzern, hast dort jahrelang gearbeitet, und dann habe ich dich kennengelernt als Biobäuerin. Wie kam es zu dem Weg?
Also wenn ich jetzt bei meiner Kindheit beginne, also ich bin neben dem Hof aufgewachsen, mein Papa kommt von dem Hof, deswegen war mir das jetzt nicht völlig fremd, aber dann nach dem Studium, also ich habe Jura studiert und dann aber bin bei einem Konzern gelandet, hatte ich eigentlich keinerlei Berührungspunkte mehr so mit dem Landleben an sich. Mhm. Also ich wohnte in München und habe dort auch gearbeitet und habe mich eigentlich auch wohl gefühlt in dieser Konzernstruktur. Aber so als Landei war schon irgendwie immer so unterschwellig dieser Wunsch da, so diesen romantischen Gedanken, den ja auch viele haben, ach, so ein Hof oder mit Tieren, ich mag Tiere sehr gerne, das wäre schon schön. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann in Amadee kennengelernt, mhm, über Slow Food. Und dann ging eigentlich alles recht schnell mit Umzug und Schwangerschaft und Kind und so weiter. Und so bin ich auf seinem Hof gelandet und habe mich da super gut eingefunden und kann mich da jetzt auch, ja, frei entfalten, würde ich sagen, und lebe da ein wunderschönes Leben.
Oh ja, du hast mir dann auch den Hof gezeigt und Markus, und ich war ja dann auch noch ein paar Mal bei dir. Also es ist wirklich traumhaft. Jetzt hast du das Stichwort genannt, Slow Food. Mhm. Ich glaube, einige unserer Zuhörer wissen gar nicht, was, ja, das ist. Magst du es mal ein bisschen tiefer,
klar,
erklären?
Slow Food ist eine Bewegung, die es jetzt schon einige Jahrzehnte gibt. Die ist mittlerweile global. Mhm. Und der Gründer ist ein Italiener. Der hat damals vor dem, ich glaube, es war in Florenz, war geplant, einen McDonald's zu eröffnen. Und da hat er protestiert. Und Slow Food ist eben eine globale Bewegung, die sich für ein gutes und faires Lebensmittelsystem einsetzt, also von der Produktion bis zur Vermarktung. Und da war ich in der Nachwuchsakademie, also eins meiner Projekte damals neben der Arbeit, und habe dann so den Amadee kennengelernt, weil wir zusammen auf die Terra Madre gefahren sind, auf die Slow Food Messe in Turin.
Wow, wie cool. Mir hat der Begriff das erste Mal was gesagt, da habe ich in Venedig studiert, 3 Monate, war total cool, auf so einer kleinen Insel, San Servolo ist eine, mhm, International University, habe dort mein Auslandssemester gemacht, und ich hatte 2 Dozenten, es war ein Ehepaar, die aus Amerika kamen und dort an einer Universität eigentlich Dozenten waren, aber dort auch das Auslandssemester gemacht haben. Und die haben sich ganz stark mit dem Thema auseinandergesetzt und haben uns halt auch Insights gezeigt, wie es tatsächlich in Amerika abläuft bezüglich Fast Food, Produktion, wie das ganze Thema Nestle hochgekommen ist und einfach auch generell, ja, wie die Landwirtschaft sich dadurch entwickelt hat, auch mit Glyphosat etc. Ja. Also da werden wir ein bisschen vielleicht noch bei dir drauf eingehen, aber das war so spannend. Und dann haben wir auch in Venedig und im Umland Landwirte besucht, die nach dem Konzept auch arbeiten und aber auch Gastrobetriebe, genau, besucht. Und es war hochspannend. Ja, weil du denkst ja so in Venedig, so, eigentlich hast du es ja klassisch mit Pizza, Pasta, Co. und voll touristisch. Und aber in den Nebengängen, also dort, wo kein Tourist irgendwie reinkommt, dort hast du die traditionell italienischen Restaurants, und da wird das wirklich gelebt.
Ja. Ja.
Also da zieht der Pizzateig ewig.
Ja.
Dort wird frisch geschnippelt. Die Pasta wird selber gemacht und da gehst du am Abend erst um 8 hin, weil die erst um 8 aufmachen, und dann dein Hauptmenü oder dein Hauptgang hast du dann erst um 10. Aber das ist normal, ja, bei denen, ja, weil die das ganz anders zelebrieren, die Italiener.
Voll. Ja, wie du sagst, zelebrieren ist genau das, ja, richtige Wort. Ich habe in Florenz mein Auslandssemester gemacht und da sind manche Leute wirklich erst zu einem vollen Dinner um 10:30, ja, aufgeschlagen.
Ja.
Und das, eigentlich ist das super cool. Also, und da gibt's halt dann auch so Sachen wie Schwarzkohl.
Ja,
so, was,
genau,
bei uns keine, ja, alte Sau kennt,
ja,
und niemand irgendwie verkochen würde, und was beim Italiener bei uns leider auch nicht gibt. Aber solche Sachen, und das ist genau, wenn Slow Food an der Tür steht, das sieht man oft in Restaurants, dann ist das, ja, eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen.
Finde ich voll spannend. Oder auch der Dinkel, Faro,
ja,
die machen,
ja,
ganz
Faro,
viel mit dem,
genau,
Faro. Ja. Ja. Und wenn ich das meinen Klienten immer erzähle, hey, in Italien habt ihr überhaupt keinen Stress, weil da kriegt ihr überall ein Faro aus. Das sind natürlich in den Hochtouri-Burgen,
ja,
dann, es ist super, ja,
ja,
weil man würde sich das vielleicht selber nicht bestellen, wenn man es nicht kennt, aber wenn du weißt, Faro ist der Dinkel, perfekt.
Genau, ja,
Ja. Neben Pasta und Co. Naja, voll schön. Erzähl mal, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Jetzt nicht nur Familie, sondern Freunde, dass du aus dem Konzern rausgehst und sozusagen, hey, ich werde Biobäuerin.
Ja, also das ist schon ein ziemlicher Wechsel, schon irgendwie ein Kulturschock gewesen in gewisser Weise. Mein Umfeld, also eigentlich durchweg positiv, würde ich sagen, oder zumindest bin ich nur mit den positiven Reaktionen konfrontiert worden. Und natürlich haben manche sich nicht wirklich was drunter vorstellen können. Aber viele haben dann auch nachgefragt und finden das auch tatsächlich spannend. Also ich war neulich eben wieder bei Siemens, weil ich jetzt dann in Teilzeit wieder ein bisschen einsteige. Und dann war ich am Empfang. Also ich war 6 Jahre raus aus dem Konzern. Und die Leute am Empfang haben mich immer noch gekannt und gesagt, wow. Hey, Antonio. Ich meine, da laufen jeden Tag hunderte Leute. Hey, Antonio, wie geht's? Und wie geht's auf eurem Biobauernhof? Also das ist schon was, was die Leute fasziniert, weil sie es, glaube ich, mit ihren eigenen Sehnsüchten in Verbindung bringt und das auch so was Urinstinkthaftes, glaube ich, ist, so in der Erde und mit Tieren und jeder träumt irgendwie von seinem eigenen Garten, auch wenn er nur die Kresse auf dem Fensterbrett hat. Aber das ist was ja. in Erinnerung bleibt, was die Leute fasziniert. Es hat so eine Mystik in gewisser Weise. Ja. Und deswegen also wirklich durchweg positive Reaktionen.
Total schön. Und ich glaube aber auch, weil ihr auch in gewisser Weise in der Öffentlichkeit steht. Ja, also du hast mir auch geschrieben, Anna und die wilden Tiere mit 7 Millionen Klicks
gute,
auf YouTube.
Gute 7 Millionen Klicks, ja, das war ein richtiger krasser Erfolg.
Wie kam es dazu?
Also der Amadee, mein Mann, der war schon öfter mal im Fernsehen, ja. Bei so BR-Formaten. Und wir waren dann auch bei Lust aufs Land. Und dann hat eben Anna und die wilden Tiere angefragt. Also wir kannten das zuvor nicht, weil unsere Tochter war erst 1. Und es ist ja eine mega erfolgreiche Serie, die im BR und ich glaube auf Kika ausgestrahlt wird. Und die haben dann bei uns über ein ganzes Jahr lang gedreht und rausgekommen sind 5 Folgen, die es in der Mediathek eben gibt und auf YouTube. Und zusammengerechnet haben wir da über 7 Millionen Klicks auf unsere 5 Folgen. Und wir, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, es wird immer wieder ausgestrahlt. Und immer wieder kriegen wir eine Flut an E-Mails von Leuten, die uns schreiben, unser Kind will nur noch Anna auf dem Bauernhof anschauen. Unser Kind wow. spielt mit seinem Playboy nur noch Biobauer Mowgli. Unser Kind will nur noch mit seinem Plastikmähdrescher spielen. Unser Kind träumt davon, Bauer zu werden. Also es ist wirklich cool. Also das bewegt auch wirklich was. Aber dann kriegen wir auch ganz viele Nachrichten, die sagen, wir wollen euch besuchen, können wir bei euch mitarbeiten, können wir vorbeikommen, können wir bei euch Urlaub machen, campen. Und dann sagen wir halt immer, nee, weil wir sind ein Biobauernhof, wir arbeiten da. Und wir, also natürlich ist es schön, wenn Leute da mitkommen und Einblick kriegen, aber es ist immer noch unsere Arbeit und deswegen ist, also das ist so ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen mit dem Fame in Anführungszeichen. Und deswegen machen wir dann regelmäßig so Nachmittage der offenen Tür und unsere Hoffeste, wo dann Leute teilweise aus Köln kommen. Oder beim letzten Hoffest war wirklich das Dorf so überfüllt mit Besuchern für unser Fest, dass der Rewe angerufen hat und sich beschwert hat, hey, eure Kunden parken unseren ganzen Parkplatz voll und so. Wirklich? Also es ist wirklich, die sind 1000 Leute da auf unserem Hof, wenn so ein Hoffest ist. Und es sind halt wirklich, also es sind Kinder dabei, die kommen mit den Eltern und sagen, bitte kriege ich ein Foto von dir, Biobauer Mowgli. Das ist mein allergrößter Traum. Also der hat wie so Kinder-Groupies. Das ist total süß.
Wow. Aber das, ich habe ihn ja auch kennengelernt und das, er ist schon eine Persönlichkeit.
Ja,
das
er muss kann man mit auch, Kindern auch super.
Ja, das muss man schon auch sagen, dass er was rüberbringt, was ganz, ganz wenige Menschen schaffen und so eine gewisse Ruhe, die natürlich dann auch wiederum Kinder anzieht, weil man sich sicher in seiner Umgebung fühlt. Das ist so spannend. Und ich, wie gesagt, ich werde das nie vergessen, wo ich bei euch auf dem Hof war und dann hast du mir die Tiere gezeigt und dann hast du ein bisschen ausgemistet und ich glaube, ich war dann sogar noch mal mit der Leni da.
Ja, in der Trage, wo wir spazieren gegangen sind bei uns am Bach entlang.
Genau, und dann sind wir mit dem Pferden mit deinem Pferd am Bach entlang spazieren gegangen und dann wolltest du mir den Märchenwald zeigen.
Den Zwergenwald.
Zwergenwald. Ja. Und ich muss wirklich sagen, so, du hast es so auf den Punkt gebracht, mystisch.
Ja.
Es ist so mystisch, einmal natürlich auch einfach die Landschaft drumherum, aber eben auch dieser Hof mit diesem wundervollen Baum in der Mitte, das ist einfach wie Bilderbuch.
Ja, es ist schon sehr, sehr schön und wirkt sehr idyllisch.
Und war der Hof schon im Familienbesitz?
Der ist jetzt seit, also mit unseren Töchtern, die sind quasi die 7. Generation, die auf dem Hof ist, aber der Hof bestand schon, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so um 1000 rum. Da war der in Hand vom Kloster von Emmeram. Und dann irgendwann ist er privatisiert worden und ist quasi in die Familie von meinem Mann dann übergegangen, ja.
Weil du es gerade erwähnt hast, die Kinder sind dann sozusagen die nächste Generation. Glaubst du, sie werden den Hof übernehmen?
Vielleicht. Also mein Mann wird sich sicherlich wünschen. Ich sage immer, ich bin froh, wenn unsere Kinder wissen irgendwann mal, was sie begeistert, weil ich finde, das ist was, was man so mitkriegt von der Jugend heute, was eine Rarität ist, dass man weiß, worin ist man gut, was will man. Und insofern, ja, ist alles offen. Wir schauen und wenn sie Bock drauf haben, ist es schön. Und er versucht sie natürlich schon so ein bisschen in die Richtung zu pushen mit, ja, komm, jetzt vielleicht kriegst du irgendwann mal einen rosa Bulldog und so. Aber die, so wie ich die zwei kenne, werden die einfach machen, worauf sie Bock haben. Und das ist auch gut so.
Ja, finde ich auch gut, weil ich glaube, umso mehr Druck man ausübt, umso schwieriger wird es, weil Kinder werden immer dagegen ziehen. Und ich glaube, wenn man es ihnen mit Leichtigkeit rüberbringt und einfach selber die Liebe dazu hat, dann kommt es von ganz alleine.
Ja, sicherlich, ja.
Und ich glaube auch, dass sich in den nächsten Jahren sowieso das Landleben oder generell die Landwirtschaft umso mehr nochmal verändern wird. Ja.
Hoffentlich.
Ja, und dass es da vielleicht sogar dann auch neue Wege gibt, die auch die Landwirtschaft leichter zugänglich machen.
Mhm, ja.
Aber es geht ja immer mehr zurück zur Natürlichkeit, zur Ganzheitlichkeit. Also
in gewisser Weise schon, ja. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich finde, diese momentan ist so eine Zeit der Polarität. Ja. Also ich habe mir das auf dem Weg hierher gedacht, Feminismus zum Beispiel ist so stark wie nie, aber auf der anderen Seite sind auch diese alten weißen Männer so stark wie nie. Und so ist es mit der Landwirtschaft auch irgendwie. Also Bio ist natürlich nach wie vor im Kommen und Gott sei Dank mehr im Kommen, aber trotzdem ist immer noch die andere Seite, die konventionelle Landwirtschaft, so stark vertreten und immer noch, obwohl das Wissen ja da ist, immer noch der Standard in gewisser Weise. Also wenn was Bio ist, dann wird es deklariert, wo ich mir denke, es sollte deklariert sein, wenn es nicht Bio ist.
Richtig.
Hier kommt die Werbung. Dein Stoffwechsel ist wie ein Motor. Läuft er sauber, hast du Energie, Fokus und Kraft. Läuft er nicht rund, spürst du Müdigkeit, Stress oder Leistungsabfall. In unserer Stoffwechselanalyse schauen wir uns genau an, wie dein Motor gerade läuft. Mit Gesundheitsfragebogen, Ernährungstagebuch und auf Wunsch mit einer Atemgasdiagnostik. So bekommst du Klarheit, wo du stehst und wie du deine Power wieder entfaltest. Jetzt Termin sichern unter m2h-stoffwechselzentrum.de. Werbung Ende.
Und du hast ja auch einen ganz tollen Satz gesagt, ich liebe Tiere und dann isst man aber die billigsten Eier und Wurst.
Ja.
Und ich finde, das ist genau diese Polarität, dass wir einerseits sagen, oh, es ist schön und schau dir die Kühe an. Und dann heißen wir es aber für gut, dass sie zum Schlachter gebracht werden und wir dann aber fürs Kilo Hackfleisch keinen Cent gefühlt zahlen wollen. Das ist irre.
Ja, das ist echt, also wir sind Vegetarier, beide, der Amadee und ich. Und das Erste, was einem dann immer begegnet, wenn wir das halt irgendwie so fallen lassen, wir gehen jetzt nicht raus und sagen, hallo, ich bin Vegetarier, sondern wenn es halt ums Essen geht, sagen wir essen übrigens kein Fleisch. Ja, ich esse übrigens auch nicht viel Fleisch. Kommt denn immer, das ist das Erste, was man hört. Und ich denke mir immer so, ja, I don't care, das ist okay, schön für dich. Und dann fragt man vielleicht so ein bisschen genauer nach oder die erzählen dann weiter. Und dann kommt auch immer, ja, ich mag Tiere auch so gern. Und ich glaube, fast jeder Mensch behauptet von sich, ich liebe Tiere oder ich mag Tiere. Und ganz viele haben irgendwie Haustier daheim, Hund, Katze, Bisamratz, keine Ahnung, was auch immer. Und dann wird aber oft, also ich kenne es ja bei den Pferdeleuten, ich bin ja selber eine Pferdefrau, da wird das Pferd eingedeckt und hier und da. Aber gleichzeitig kaufen sie dann die billigsten Eier.
Ja.
Und da denke ich mir so, also das sage ich immer den Gruppen, die bei uns kommen, den Schülergruppen in den Grundschulen schon oder im Gymnasium, sage ich, hey, wenn ihr nur eine Sache von diesem halben Tag hier bei uns mitnehmt, ist dann, dass ihr nur Eier kaufen dürft, wo eine Null drauf ja. ist. Haltungsklasse, biologische, ökologische Landwirtschaft, alles andere ist einfach ein Unding. Und da werde ich echt, also ich werde da total wütend einfach, weil ich mir denke, das ist so dieses irgendwie, also dieses Hypocrite-Verhalten, dieses scheinheilige Verhalten, ja. so wie Jane Goodall zum Beispiel auch gesagt hat, wie kannst du sagen, du liebst Tiere und aber gleichzeitig ihr Fleisch essen? Und dann aber auch irgendwie Leute, die dann im Supermarkt gehen und irgendwie das Billigfleisch kaufen, da denke ich mir so, das geht einfach nicht. Macht euch, ich meine, die Infos sind da, macht euch das deutlich, wo das herkommt, was ihr mitesst. 70-80% der Antibiotika wandert ins Tierfutter und das essen wir mit. Und auch, ich meine, das sind schon mal nur Antibiotika, aber dann, wenn so ein Tier am Schlachthof ist, das riecht das Blut, das checkt es, das hat eine krasse Cortisolausschüttung, das isst man alles mit oder dann wird es irgendwie halb um den Globus geflogen, dann kommt irgendwie ein Rind aus Argentinien oder sowas. Und ich mir denke, muss das sein? Und dann sagen viele, ja, aber wir kaufen zum Beispiel nur das Fleisch vom Bauern von nebenan. Dann denke ich mir mal, an sich gut, aber was auch viele Leute einfach, was ihnen nicht klar ist, dass regional einkaufen nicht unbedingt gut bedeutet. Ja. Weil es ist halt einfach so, dass der Bauer von nebenan, der nicht bio ist, der verfüttert an seine Säue Gensoja aus Südamerika. Und dafür werden Regenwälder abgeholzt, dafür verlieren Affen ihre Lebensräume, nicht nur Affen, sondern andere Tierarten. Mhm. Dafür indigene Völker werden ihrer quasi Heimat beraubt. Dann im Boden ist unwahrscheinlich viel, also der größte CO2-Speicher ist der Boden. Wenn der aufgerissen wird, dann wird das ganze CO2 in die Luft entlassen. Und das sind lauter so Dinge, wo ich mir so denke, ey Leute, die Info ist doch da. Wir konsumieren so viel Scheißinfo und schauen uns irgendwelche komischen Videos oder sowas an. Aber sowas ist uns irgendwie nicht bewusst. Da sind wir so ignorant.
Ich weiß nicht, ob wir ignorant sind. Ich glaube vielmehr, weil wir nicht den direkten Impact beziehungsweise das, was uns tatsächlich passiert, das nehmen wir ja gar nicht wahr. Ja, natürlich schlucken wir Antibiotika ja. und Hormone, aber ja. ich spüre gerade nicht direkt die Auswirkungen. Ja. Vielleicht dann erst 10 Jahre später, wenn mir die Haare ausfallen oder ja. das Testosteron so hoch ist, dass ich Hormone schlucken muss, weil ich einen zu starken Wechsel habe oder ja. wie auch immer. Also die Auswirkungen sind für uns so gering. Oder nehmen wir es so gering einfach auch wahr, dass es auf der anderen Seite so dieses Gefühl ist, ach, ist wurscht. Ja. Nur weil ich jetzt da vielleicht kein Fleisch esse, wird sich die Welt nicht ändern.
Ja.
Das ist dasselbe Thema mehr mit der Politik, in ja. allen Bereichen durch und durch, mit der Kleidung, ja. Wo wird eingekauft? Kleidung, hauptsächlich bei ja. H&M oder sonst was, ja. Oder wir kaufen Markenkleidung, aber produziert wird es gleich, nur ein anderes Label drauf. Es interessiert die Leute zwar einerseits, aber auf der anderen Seite wollen sie es selber nicht ändern, weil ja. es bedeutet, man geht aus der eigenen Routine raus, man verändert was und man eckt vielleicht sogar auch in der Gesellschaft oder im Umfeld an.
Ja.
Und ich möchte da nur dieses eine Beispiel bringen, weil ich es erst letztens wieder erlebt habe. Ich war ja auch vor der Geburt von der Leni kurz davor, eineinhalb Jahr lang Vegetarierin. Einfach weil der Nachbar nebenan, der hat einen Hof gehabt, der hat nur ein paar Kühe gehabt, aber einmal im Monat kam der Schlachter und ich habe das miterlebt. Den Tieren geht's gut, die waren ganz viel draußen, die waren nur nachts teilweise drin, der hat die super gepflegt, aber ich habe es miterlebt, wie die Kühe, die dann noch im Stall waren, einen Tag lang nachgeschrien haben und es war ein Schrei, das will man nicht erleben.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob sie einen Kalb mitgenommen haben. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört, weil Luftlinie waren das 5 Meter der Schlachter entfernt. So. Und dann war die Geburt von der Leni, beziehungsweise auch die Schwangerschaft. Und in dieser ganzen Zeit hat sich bei mir moralisch was total verändert. Ich weiß nicht, weil ich vielleicht einfach so diesen Überlebensmodus drin war. Die Hormone haben sich verändert. Und ich wollte die ganze Zeit Fleisch, habe es aber nie gegessen. Ja? Ich wollte immer die Leberkassemme. Und dann haben alle gesagt, oh, musst mit mir auf die Schwarze Tenn gehen. Da kriegst du die beste Leberkassemme. Und ich war dann nie oben und habe immer gesagt, ich kaufe mir jetzt aber Aquaranslige vom Metzger nebenan. Ja. Und dann ist die Linie auf die Welt gekommen. Und dann hat sich's bei mir wieder so langsam eingeschlichen. Aber ich habe dann durchaus aus schon, wie du selber sagst, das Fleisch halt bio, regional gegessen und halt nur, wenn ich wusste, woher es kommt und nur, wenn ich mich bewusst dazu entschieden habe. Und jetzt erst wieder vor einem Monat war tatsächlich dieser Moment wieder da, wo unser Nachbar die letzten Kühe verkauft hat an Schlachter. Ich bin mit der Leni rausgegangen, weil ich mit ihr wohin fahren wollte und sie hat gesehen, dass da der Schlachter ist und die Kühe und die eine Kuh wollte nicht reingehen in den Schlachter, also in den LKW. So, ich habe die Leni sofort reingesessen ins Auto, habe gesagt, Leni, alles gut, ich setze dich da rein, habe noch Müll weggebracht und ich habe gesehen, wie dieser Bauer gelitten hat in dem Moment, weil er gewusst hat, das sind jetzt seine letzten Kühe, die er abgibt und auf der anderen Seite macht das trotzdem und gibt es einfach ab und ich habe mir dann gedacht, ich glaube, das ist jetzt einfach nochmal ein Impuls, dass ich einfach kein Fleisch mehr essen sollte, weil ich brauche es nicht. Ja? Wir können Eisen, wir können die ganzen Stoffe, die da drin wären, was ja immer heißt, ja, musst du Fleisch essen, damit du stark und groß wirst, aber bei Kindern, das können wir anders aufnehmen, über Gemüse, über sogar über Supplements mittlerweile. Ja. Es ist einfach, wir leben in einer Welt, wo wir kein Fleisch mehr essen müssen. Genau. Und ich finde auch, wo Kinder nicht unbedingt ein Fleisch essen müssen, damit sie groß und stark werden. Ja. Die sollen lieber mal mehr Gemüse essen.
Ja, finde ich auch. Das sind ja einfach nur diese starken Lobbys, die Fleischlobby, die Milchlobby und die Pharmalobby, die uns das halt suggerieren, ihr braucht Milch, ihr braucht Fleisch. Ja, totaler Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Wir sind in so einer privilegierten Zeit, wie du sagst, dass wir das überhaupt nicht brauchen. Und ich finde, dann sollten wir auch uns unserer Verantwortung bewusst machen und das halt nicht essen. Oder wenn wir es unbedingt brauchen, dann wirklich schauen, woher das kommt. Und weil du das auch gesagt hast, als Mutter, da verändert sich so viel.
Oh ja.
Also es ist ja schon so, dass auch einer Mutterkuh, also wir haben früher auch mehr Käse und sowas konsumiert. Mittlerweile versuchen wir, so gut wie es geht, auf Kuhmilch zu verzichten, wenn auch nicht ganz, worüber ich mir auch im Klaren bin, dass das eigentlich auch irgendwie Kacke ist in gewisser Weise, weil damit wir Milch konsumieren können, muss die Milch dem Kalb weggenommen werden. Punkt. Ja. Und dieses Kalb, das wird dann mit einem Milchaustauscher, also mit Milchpulver aufgezogen. Das ist in so einem kleinen Kälber-Iglu. Ja. Und ganz ehrlich, also jede Mutter, die ein Herz in der Brust hat, also die muss es doch schier zerreißen. Also wenn man sich das vorstellt, uns würde unser Baby nach der Geburt weggenommen werden und wir würden gemolken werden, damit jemand anderer unsere Milch in den Cappuccino schütten kann. Das ist doch eigentlich schon irgendwie krank. Aber ja, da fehlt uns auch, wie du sagst, so dieses, man sieht es nicht direkt und deswegen können wir es irgendwie wegschieben.
Ja. Dasselbe hast du ja einfach, wie gesagt, politisch gesehen. Wir haben eigentlich vor der Tür einen Krieg und lesen die Nachrichten und danach schauen wir uns irgendwelche lustigen Hooks und Reels auf Insta an und lachen uns tot, weil jemand irgendwie umgefallen ist.
Genau.
Also es ist schon eine irre Welt mittlerweile. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man sich halt einfach immer selber fragt, brauche ich das jetzt? Muss das sein?
Ja.
Gibt es für mich nicht vielleicht Alternativen, die für mich einfach auch bessere oder positivere Auswirkungen haben können? Weil, wie du selber gesagt hast, einfach medizinisch gesehen oder einfach auch für den Körper und einfach auch fürs Gedankengut, es ist einfach unfassbar krass, was da im Körper passiert, wenn wir so ein Fleisch essen.
Ja, und auch also für die Kettenreaktion. Global gesehen, für die Welt, also wir reden die ganze Zeit über Klimakrise und die Emissionen durch die Nutztierhaltung sind so groß wie der Transportsektor. Ungefähr 20% der globalen Emissionen macht die Nutztierhaltung aus. Aber was ich einen viel krasseren Fakt noch finde, ist, dass ein Drittel der gesamten Landflächen weltweit für Nutztierhaltung gebraucht werden. Und das heißt nicht, dass da die Kühe draußen rumlaufen, krass, sondern da wird einfach fucking Futter für die Tiere angebaut, die wir alle essen. Wenn wir also alle weniger tierische Produkte essen würden, dann müsste man auch nicht so viel Tierfutter anbauen und dann könnte man einfach diese Flächen, dann würden die frei werden und dann könnte man die für den Anbau von Lebensmitteln für Menschen, dann gäbe es auch kein Hungerproblem auf der Welt. Also das ist alles so, also durch und durch, wenn man sich das mal klar macht, wirklich, wirklich krass, dass wir unsere Flächen dafür verschwenden, dass wir Futter für Tiere anbauen, die wir dann schlachten und essen. Also jährlich werden mehr Tiere geschlachtet, als es im gesamten, also seitdem die Menschheit existiert, so viele Menschen wie seitdem gelebt haben. So viele werden jährlich geschlachtet. Tiere. Also diese Zahl, als ich das mal gehört habe, dachte ich mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie krass ist das eigentlich? Und wir sehen es halt einfach nicht. Weißt du, das ist so, als ich da in dem Großkonzern gearbeitet habe, da gab es immer einmal im Monat einen Earth Day. Ich hoffe, den gibt es jetzt immer noch.
Und sonst mussten wieder einführen.
Ja, das war, dass dann die Kantinen nur vegetarisches Essen serviert haben. Und du kannst dir nicht vorstellen, es gab Kollegen, die dagegen protestiert haben, die dann aus Protest zum Metzger woanders hingegangen sind, um sich ihre scheiß Leberkassemmel zu holen, weil sie es nicht aushalten, einen Tag mal Gemüse zu essen. Wo ich mir denke, Alter, das ist kein Grundrecht, das du hast, dass du Fleisch isst. Geht's eigentlich noch? Also, aber das ist so mit allen Minderheiten, die irgendwie keine Lobby haben, von Nutztieren über, also Frauen haben Gott sei Dank eine Lobby, aber nicht alle, weißt du, das ist alles so dieses patriarchalische System, das in gewisser Weise auf Ausbeutung basiert.
Ja, und einfach die Lobbys sind viel zu groß, die Wirtschaft dahinter ist viel zu groß und die Verstrickungen in die Politik sind extrem. Ich kann mich noch gut dran erinnern, da hätte ich dich eigentlich gern mitgenommen. Hannes Jennecke war beim Club Europäischer Unternehmerin und ich habe mir seinen Vortrag angehört. Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Also erstens, er ist eine Riesenpersönlichkeit, wer das weiß, er ist Schauspieler, aber macht eben auch mittlerweile ganz viel in der Aufklärungsarbeit, was Tierschutz anbelangt, und war eben auch im Urwald unterwegs und kümmert sich oder hat versucht sozusagen die Affen, die Schimpansen zu schützen. Und was der uns da erzählt hat, ähnlich wie jetzt bei dir, nur er hat es uns in Bildern gezeigt. Und dann hast du halt Frauen drin sitzen, die einen Pelz anhatten. Ja. Ich habe mir nur gedacht, also krass, dass da niemand was gesagt hat. Also wenn ich zu einem Hannes Jennecke gehe, das war ja offiziell bekannt, dann ziehe ich doch keinen Pelz an. Ich habe mir ja vorher sogar Gedanken gemacht. Ich habe so einen wunderschönen Rock, gell, wo so Elefanten drauf sind, aber eben auch ein farbiger Mensch. Ja. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, ah, das schaut so ein bisschen vielleicht komisch aus. Ja. Ich ziehe den jetzt nicht an, weil ich weiß nicht, was er aus diesem Rock lesen kann. Ja, der ist wunderschön, gell. Und ich habe mir gedacht, den ziehe ich nicht an. Und dann gehe ich dahin und sehe eine mit dem Pelz. Dann habe ich mir gedacht, okay, was tust du hier?
Ja.
Also ist das jetzt Protest oder? Aber das ist genau eben dieses, ja, ich will Teil sein davon und netzwerken. Und auf der anderen Seite höre ich mir sowas an.
Ja, ja, ist, weil wir, ich meine, wir können so viel machen. Wir leben in so einer privilegierten Zeit. Wir jetzt hier in Deutschland, wir sind relativ sicher noch. Wir haben beide Abitur, wir haben beide studiert, wir gelten als Norm schön, wir sind noch halbwegs jung, wir haben einen festen Partner. Das sind lauter so Sachen, durch die wir schon in einer privilegierten Stellung sind. Und ich finde, man muss dann auch irgendwie sich seiner Verantwortung bewusst sein, die man hat. Okay. Also es gibt doch dieses, ich glaube, Spider-Man-Quote, oder? With great power comes great responsibility. Und so ist es auch, dass wir schon, also ich sehe mich schon in der Verantwortung, irgendwas zum Besseren zu bewegen, weil ich habe die Ressourcen, ich habe die Kraft dazu. Und wenn man sich dann so mit so einem Pelz da so reinsetzt, dann denke ich mir, manche Leute haben Schuss nicht gehört, oder? Also sind die einfach nur dumm oder also
oder
was
Protest,
ist das?
Stiller Protest.
Ja, aber
auch.
Sorry, das sind wie die Leute, die eben sagen, ich pack das nicht, ich sterbe, wenn ich ein Veggie Day im Monat machen muss.
Ja.
Sorry, das also null Verständnis habe ich dafür, null.
Finde ich aber auch gut, dass du da dir oder dass du dem einstehst und sagst, hey, hier so nicht.
Nein. Weil was bringt es, wenn man sich gegenseitig den Bauch pinselt? Klar, es ist unbequem. Es ist, weiß man ja selber. Also ich bin sicherlich nicht, ich bin alles andere als vollkommen. Aber man ist auch einfach heutzutage, man kann es, also muss man auch irgendwas tun.
Ja. Jetzt habt ihr ja auf dem Hof die alternative Landwirtschaft. Mhm. Was bedeutet das denn? Man hört so oft, aber was bedeutet es tatsächlich?
Also wir sind ein Naturlandbetrieb, also ein Biobetrieb, was ja schon mal als alternativ immer noch zählt, obwohl ich finde, dass eher alternativ die gelten sollten, die keinen Biobetrieb haben. Und wir spezialisieren uns auch sehr auf den Anbau alter Sorten. Also wir haben so Sachen wie Einkorn, Emma, Dinkel, Roggen, die wir anbauen, viele Leguminosen und haben auch zum Beispiel, also unsere Hühner sind keine reinen Legehühner, sondern das ist eine Biorasse, ÖTZ, ökologische Tierzucht nennen sich die, das ist eine Kreuzung aus einer Fleischrasse und einer Legerasse, das heißt, die sehen nach einem Jahr nicht aus wie total fertig, also so ein Legehuhn hat ja nach einem Jahr keine Federn mehr, hat ja kein Fett mehr auf den Rippen, sondern die dürfen auch noch leben, die dürfen bei uns auch älter werden und wir haben auch beschlossen vor 2 Jahren circa, dass wir nicht mehr schlachten, weil wir haben früher, wenn die so ihren Legepeak erreicht haben, ich meine, wir sind auch ein Betrieb, der nach ökonomischen Gesichtspunkten in gewisser Weise wirtschaftet. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir wollen das nicht mehr. Wir versuchen jetzt, unsere Hühner zu vermitteln an Hobbybetriebe oder einfach kleinere Betriebe, Hobbyhalter. Und genauso haben wir es mit unseren Schafen auch gemacht. Die haben wir früher auch geschlachtet, unsere Lämmer. Weißt du, alle kommen immer und sagen, oh, das ist so süß. Und dann fahren sie heim und gehen zum Wirt und essen. Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, das ist schon wichtig, dass jemand biologisches Fleisch produziert, aber wir wollen es einfach nicht mehr sein.
Ja.
Und haben jetzt einfach auch unseren Schafbestand reduziert. Wir haben einige verkauft an den Züchter, wo wir einfach wissen, denen geht's gut. Die dürfen da auch bei dem leben, die werden nicht geschlachtet. Und bei den Hühnern machen wir es halt genauso. Und wir bieten auch so Sachen an wie Patentiere, Patentierkonzept, dass jemand, der also vielleicht zu Hause nicht die Möglichkeit hat, ein Tier zu halten, bei uns sich ein Patentier aussuchen kann, eine Henne oder ein Schaf und da darf er den Namen bestimmen, das darf er regelmäßig besuchen und füttern und kriegt immer regelmäßig Updates, WhatsApp oder eine Patentierurkunde, Briefe geschrieben aus der Sicht des Tieres, dass man da einfach so ein bisschen auch, dass das Thema nahbarer wird und die Kinder auch wieder den Bezug zur Natur entdecken und zu den Tieren, was es auch heißt. Das ist ein lebendes Tier. Also unsere Tochter zum Beispiel, die Aurelia, die ist jetzt 5,5 und die hat jetzt wirklich auch für sich selber gecheckt, dass sie kein Fleisch essen möchte. Und wenn es dann zum Beispiel, was weiß ich, im Ballett Gummibärchen gibt, dann sagt sie, sind die vegan oder nicht? Und dann, wenn die nicht vegan sind, dann isst sie sie auch nicht. Sie nimmt sie zwar trotzdem mit, weil sie weiß, dass sie sie dann gegen Vegane bei uns eintauschen kann, aber, und das finde ich super. Also wir würden unsere Kinder nicht zwingen, auf gar keinen Fall, das sollen sie mal selber entscheiden, aber wir versuchen ihnen schon irgendwie die Werte mitzugeben, dass sie dann hoffentlich selber die richtigen Entscheidungen treffen.
Aber ich glaube, das entsteht doch auch ganz automatisch, wenn man eben auf dem Hof lebt, wenn man das alles mitbekommt und dann…
Ja, ich bin gespannt, man wird sehen. Ja. Also ich hoffe es natürlich und da lernen die natürlich schon andere Sachen auf dem Hof. Klar, die werden mit eingebunden, die müssen mithelfen, die haben ganz anderen Bezug zur Natur und zu den Tieren als jetzt Kinder aus der Stadt, sage ich jetzt einfach mal so. Und es ist auch tatsächlich so, also ich kenne das, ich bin für Green City, das ist so ein Verein, der in München sehr arg tätig ist, öfter von denen gebucht und die kommen auch öfter zu uns für Führungen auf dem Bauernhof mit Schulklassen. Die haben so ein Konzept, das nennt sich Klimaküche, das ist mega cool. Und da war ich eben auch mal in der Schule und habe dann referiert über das Thema biologische Landwirtschaft und dann mit denen zusammen eingekauft und gekocht und so. Und es war schon irgendwie krass zu sehen, weil das war eine 3. Klasse und in der 3. Klasse ist man 9 oder so. Und da konnten manche keinen Apfel schneiden. Also, ehrlich? Ich mir sagte, das kann meine Tochter, seit sie 3 ist, kann die einen Apfel schneiden.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Leni kann das auch.
Und die konnten das nicht. Und dann habe ich es ihnen gezeigt und dann ging es halbwegs und einer, der konnte kein Brot schneiden. Und das war jetzt nicht so ein Sauerteigleib mit 8 Kilo, der wirklich schwer zu schneiden ist, sondern so ein weißes Baguette. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie man schneidet. 30 Sekunden später schneidet er sich natürlich voll in den Finger. Wo ich mir denke, Alter, was macht ihr zu Hause?
die Eigenverantwortung was machen die
Kinder, was machen die Eltern mit den Kindern? Also ihr müsst ihnen ja kein Mandarin beibringen, aber zumindest eine Mandarine schälen sollten sie halt schon irgendwie können.
Aber das beginnt, finde ich, auch schon im Kindergarten, jetzt gar nicht in unserem Kindergarten, wo die Leni ist, aber ich habe von Freunden erfahren, wie es in manch anderen Kindergarten abläuft. Und da hast du erstmal eine riesen Checkliste, was in die Brotzeitbox darf und was nicht. Und da steht zum Beispiel damit dabei, dass Trauben geviertelt werden müssen für ein Dreijähriges, wo ich mir denke, also erstens ein dreijähriges Kind sollte kauen können, wenn es es nicht kaut, gebe ich keine Weintrauben mit. Und du nimmst den Kindern diese Eigenverantwortung weg. Und dann natürlich zu Hause, die Eltern arbeiten von in der Früh bis abends, kommen heim, wollen dann eigentlich schnell was kochen und würden sich dann vielleicht auch gar nicht die Zeit nehmen, dass sie sagen, hey, Kind auf den Lernturm drauf, das soll mal selber schneiden. Es gibt ja so tolle Kindersets, Schneidesets, wo sie sich nicht wehtun können. Und dann einfach mal das Kind schneiden lassen.
Richtig.
Ich habe gestern selbstgemachte Pizza mit der Leni gemacht. Die hat mir geholfen beim Teig. Schaut das wild aus und danach die Küche voll mit Mehl. Aber ich gebe ihr eine gewisse Verantwortung und dann hat sie auch ein anderes Gefühl, wenn sie die Pizza isst, weil sie weiß, jetzt selber belegt und selber auseinandergenommen. Und die Leute haben aber keine Zeit mehr.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Und wenn du dir halt, ich habe eine Freundin, die hat früher in einem Kindergarten in der Stadt gearbeitet, bisschen nördlicher von München. Und wenn die mir erzählt, was die in den Brotzeitboxen drin hatten, da war halt nur Abgepacktes drin, Milchschnitte, eingepacktes Croissant, Milchbrötchen, da ist halt nichts mehr.
Milchbrötchen,
drin.
Wo die Eier aus da, wo sonst woher, wo noch Haltungsklasse 3 erlaubt ist, Käfighaltungseier sind dann in solchen Sachen mitverarbeitet. Ja, krass. Ja,
und dann hast du aber Nutri-Score, der dir vorgaukelt, dass es gesund ist.
Ja, genau. Das,
also ich meine, ist ja ein guter Versuch, aber es gaukelt dir halt einfach was Falsches vor.
Ist ein guter Anhaltspunkt, aber dass man das Ding umdreht und mal liest, was drin ist, also das sollte halt irgendwie doch jeder hinkriegen.
Ja.
Und es ist, ich meine, wir reden mit unseren Kindern oder die Debatte ist die ganze Zeit über Social Media und KI und so. Und das ist ja auch wirklich wichtig, weil das für unsere Kinder, ich meine, ich denke mir, mein Mann zeigt mir oft Videos, wo ich sage, hey, das kann nur Fake sein. Mhm. Und unsere Kinder, die wachsen mit dem auf. Und natürlich ist es super wichtig, dass man das Thema an die heranführt und so. Aber ich denke mir, erst kommen doch bitte Alltagskompetenzen. Also warum reden wir schon die ganze Zeit über Social Media im Kindesalter, wenn euer Kind nicht mal eine Traube kauen kann, ohne dass es erstickt halb? Also da läuft doch dann irgendwas falsch.
Ja. Das denke ich mir eben auch.
Wahnsinn.
Also, aber ich glaube, weil sich einfach zu wenig Zeit genommen wird.
Ja.
Zum einen und zum anderen, weil auch ein gewisser Druck entsteht, mittlerweile Eltern zu werden. Selbst bei uns in Deutschland, wir kriegen zwar Elterngeld, aber sobald du halt einen Job hast, nicht großartig verdienst, dann vielleicht alleinerziehend bist, dann wird es verdammt schwierig. Und dann bist du nur noch am Arbeiten, dass du dein Kind irgendwie und dich selbst über Wasser halten kannst, um durchzukommen. Ich habe es erlebt mit meiner Schwester, die war eine Zeit alleinerziehend. Das ist schon happig, wenn du noch 5 Euro für eine Woche hast.
Du sagst es, aber das ist auch wieder so ein Systemfehler sich, dass wir Frauen für unsere Care-Arbeit, dass das einfach nicht, das wird so als einfach frei verfügbar. Wir sind da und sollen das kostenlos geben. Aber wenn man das umrechnen würde, das hat ein Ökonom mal umgerechnet, wenn man die Stunden, also Oxfam hat das mal ausgerechnet, am Tag, meine ich, sind es irgendwie 20 Milliarden Stunden, die Frauen umsonst Care-Arbeit leisten. Mhm. Wenn man das in Deutschland jetzt mal umrechnen würde und jede Stunde, die wir Care-Arbeit leisten umsonst, nur mit dem gesetzlichen Mindeststundenlohn vergüten würde, dann wären das knapp 40% des Bruttoinlandsprodukts. Das muss man sich mal vorstellen.
Mhm.
Das bedeutet, dass unsere gesamte Ökonomie fußt eigentlich auf der unentgeltlichen Leistung, die wir Frauen tagtäglich leisten.
Ja.
Und das ist auch sowas. Das ist wieder so, da sind wir wieder so bei den Minderheiten in gewisser Weise, obwohl wir Frauen ja keine Minderheit sind, aber irgendwie so manchmal behandelt werden. Und dann wird so gesagt, ja, aber du liebst doch deine Kinder, dann machst du das doch umsonst. Wo ich mir denke, nur weil man bezahlt wird, entwertet das doch nicht die Liebe und Fürsorge. Also zum Thomas Müller hat doch auch keiner gesagt, du Thomas, du spielst doch gern Fußball, oder? Dann müssen wir dir nichts zahlen. Also das wäre genau dasselbe. Also Bei Männern steht es gar nicht zur Debatte. Aber wir Frauen, wir sind da und von uns wird einfach abgegriffen. Die Zeit und das Geld und dann fängt es mit der Altersvorsorge an. Wir arbeiten Teilzeit, wir sind Minijobberinnen. Und das ist einfach, das bis zu 40, also wenn wir ein Kind haben, dann büßen wir im Vergleich zum Mann 40% unseres Gesamtvermögens ein. Wenn es zwei oder drei Kinder sind 70%.
Aber das muss ich mal direkt, weil ich habe halt einen direkten Vergleich mit Markus und mir. Und wir hatten vorher tatsächlich auch Diskussion, aber so ein bisschen die Anregung, unseren Kalender auf meinen umzuswitchen, was die Buchungen anbelangt vom Analyse, Stoffwechselanalyse und von den Erstgesprächen, weil der Markus halt jetzt gerade unfassbar viel unterwegs ist. Da habe ich gesagt, gut, das machen wir bei mir rein, aber du weißt selber, nachmittags wird es halt bei mir schwierig wegen der Leni, da kann ich mir halt nur an zwei Tagen was einbuchen. Und da haben wir genau diese Thematik, ja, das einfach ist äußerst, also jetzt sind wir uns vielen Dingen bewusst und leben das auch ganz anders, was das Thema Mutterrolle, Unternehmerinnen sein betrifft, aber nichtsdestotrotz ist es spürbar, ja. Und ich finde das, wie du jetzt selber gesagt hast, bezüglich der Care-Arbeit, du bist belächelt. Also was auch die Konzerne anbelangt, eine Freundin von mir, die macht auch Führungskräfte-Coaching, die hat sich mit einem Vorstand von einem großen Konzern zusammengesetzt und hat gesagt, wie schaut es denn bei dir mit Mutterschutz zum einen, aber eben auch Elternzeit aus? Jetzt kommen ja wieder welche, die in die Führung rein wollen. Wie wäre es denn da, wenn du denen einfach das Gehalt zahlst, was sie auch vorher bekommen haben oder halt einfach das, was ihnen zusteht? Aussage von ihm, die könnten sich ja sonst was überlegen, ja, dann kommen die noch auf blöde Ideen. Und das Unfassbar. Sind dann hier diese Aussagen und dann hast du aber gesetzlich irgendeinen Gender Pay Gap oder immer. Oder musst jemanden in eine Frau eine Führungsrolle einsetzen, die vielleicht überhaupt nicht führen kann, ja, weil sie die Kompetenzen nicht hat, aber weil es vielleicht das Gesetz vorsieht. Und ich finde, wir brauchen einfach generell ein anderes Bewusstsein.
Ganz anders, ja. Also dieses ganze, sorry, dass ich immer so, ich hasse einfach das Patriarchat. Das ist wirklich, ich meine, es existiert seit 5000 Jahren, aber das ist so, ich sehe das als die Wurzel von vielem. Also wenn man sich politisch umschaut, wenn man sich so was das Ernährungssystem angeht, das anschaut, so die ganzen Strukturen, in denen wir arbeiten, leben, das ist so, also nicht jetzt per se gegen den Mann, aber das ist einfach so eine Dynamik, die seit Tausenden von Jahren da ist. Und die aber einfach nichts Gutes bringt, die einfach wirklich nur die Ausbeutung der Frau möglich macht oder irgendwie legitimiert, weil die schon immer da war. Und das ist eben auch was, weil wir vorher über die Verantwortung gesprochen haben. Ich finde, das ist was, was man auch dem Partner bewusst machen muss.
Ja.
Also ich würde sagen, wir haben zwei Männer, die da schon in gewisser Weise offen sind, wobei man, um ehrlich zu sein, das als Mann, glaube ich, auch nicht wirklich verstehen kann. Nee,
versteht's nicht.
Ich habe auch selber, als ich noch kein Kind hatte, dachte ich mir so, okay, was ist eigentlich Feminismus? Also ich konnte es nicht wirklich greifen.
Ja.
Und dann bin ich auf diesen Hof gekommen, wo so krass turboalte Strukturen sind, so mit dem alten Teiler, der einfach noch da ist, der, wo es dann so hieß, ja, jetzt ist ja wieder eine Frau im Hof, die kann jetzt kochen. Wo es nochmal so 20 Jahre zurück ist. Und dann habe ich das Kind bekommen und dann natürlich, also wir haben uns beide dafür entschieden, wir wollten, dass die Kinder schon viel irgendwie daheim sind oder ich viel für die da bin. Aber das ist dann natürlich ganz klar, dass das die Frau macht. Also ich meine, mein Mann ist Landwirt, der kann eh nicht, weil Landwirt ist, natürlich ist es ein wichtiger Job, aber das ist immer so selbstredend einfach. Klar macht es die Frau, ja natürlich, wer denn sonst? Und dass wir dann auf ungefähr nur die Hälfte der Rente kriegen, dass wir einfach weniger Einkommen zur Verfügung haben. Das sind lauter so Dinge, die kein Mann so wirklich auf dem Schirm hat, würde ich sagen. Also das das versteht man einfach nur, wenn man selber wirklich Frau ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, als Frau drüber zu reden und sich mit anderen zu solidarisieren. Und das heißt auch gar nicht, dass man irgendwie Männer deswegen dissen muss oder so, aber einfach mit denen reden, die darauf aufmerksam machen. Und ich habe zum Beispiel mit Mama D, das waren viele Diskussionen, ich habe gesagt, du zahlst bitte für mich monatlich in meine Altersvorsorge ein. Punkt. Weil wenn ich jetzt weniger arbeite, dann zahlst du da bitte ein. Weil ich sehe es gar nicht ein, dass, weil ich zurückstecke, für die Kinder, die auch zur Hälfte von dir sind, dass ich deswegen dann eine Kackrente vielleicht kriege.
Ja.
Ja, aber da kommt halt auch wieder so dieses, weißt du, viele denken dann auch wieder, oh ja, wir sind jetzt in einer Beziehung und es wird schon alles klappen. Und natürlich sagt man, ja ich würde dich nie im Stich lassen und so.
Du weißt aber, es nie.
Hey, ganz ehrlich,
du weißt es nie. Ich meine, es kann ja auch einfach sein, dass ihm was passiert,
gesundheitlich
etc., man muss sich ja noch einmal trennen, aber sobald halt einfach jemand früher geht, würdest du alleine dastehen oder andersrum und dann haben wir genau das Thema. Also der Markus und ich haben das tatsächlich auch jetzt im letzten Jahr richtig krass durchgemacht, bezüglich was passiert, wenn jemand von uns stirbt, was passiert, wenn jemand von uns krank wird mit der Firma, aber auch privat, was passiert mit der Leni, wenn wir beide gehen, es muss ja nur ein Unfall passieren. Es sind Fragen, die wir uns stellen müssen.
Richtig.
Und da haben wir noch nicht mal über die Finanzen gesprochen. Ja. Und das ist ja auch so ein riesen Punkt, den wir uns auch eben als Frauen ansehen müssen. Da machen sich ja auch ganz viele mittlerweile stark und schreiben Bücher darüber. Ich hatte erst eine Podcast-Aufnahme mit Laura Limberg, wo es genau um das Thema gegangen ist, das Passiv-Money-Prinzip. Das ist so unfassbar wichtig. Ja. Aber das ist auch wieder dieses Thema, Geld kommt, aber irgendwie beschäftigen wollen wir uns damit nicht. Du lernst es nicht in der Schule. Ja. Kein Kind lernt in der Schule, wie man eine Steuererklärung macht. Keiner weiß, was es ist. Ich hatte BWL auf der FOS. Gut, ich habe nicht besonders viel aufgepasst, aber ich habe es durchgezogen und auch gut geschafft. Aber da ging es auch um keine Steuererklärung. Da hast du komische BWAs gemacht, etc. Genau. Oder konntest buchen. Also ich sage es mal so, ich muss heute als Unternehmerin nicht buchen. Wir haben jemanden, der die Buchhaltung macht und es gibt tolle Systeme. Die KI kann viel übernehmen. Aber eine Steuererklärung beziehungsweise wie du mit dem Steuerberater umgehst, solche Punkte, wie man in die Selbstständigkeit geht, was man anmelden muss, das lernst du heute nicht. Oder was ist, wenn du angestellt bist mit der Rentenversicherung oder auch mit Fonds, was sind Aktien? Ja. Dann hast du einen doofen Weltspartag von der Sparkasse, den kein Kind checkt, weil es einfach so weit weg ist von der Realität. Und dann kannst du dich in der Gruppe aufteilen und da doof an Aktien rumspielen.
Ja.
Aber keiner hat einen richtigen Bezug dazu.
Richtig.
Und das ist jetzt unabhängig vom Mann oder Frau, aber ich finde, das sollte man einfach lernen. Ja? Und vor allem auch, wenn man das Bedürfnis hat, in eine Selbstständigkeit zu gehen oder einfach auch sich dessen bewusst ist, dass jegliche Anstellung, außer man ist vielleicht verbeamtet, aber dass jegliche Anstellung einfach auch eine Unsicherheit mit sich birgt. Wir haben es in Corona gesehen, dass einfach unfassbar viele Stellen gestrichen werden und die Leute auf der Straße sitzen, auch in Deutschland. Und dass sowas wie Soforthilfe halt vielleicht auch nicht funktioniert und jeder jetzt zurückzahlen darf.
Also das ist krass, man verschließt sich diesen Themen, weil sie halt auch in gewisser Weise unbequem sind, wie du gesagt hast. Man muss sich da, gerade wenn man Kinder hat, finde ich, hat man eine Verantwortung und auch eine Verpflichtung. Man muss sich tief in die Augen schauen. Und klar ist es kacke, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen oder mit einem möglichen Unfall. Also ich meine, mir zerreißt es das Herz, wenn ich mir vorstelle, meine Kinder würden als Waisen aufwachsen. Und wir haben das auch alles geklärt. Also ich meine, ich bin 38, Amadee ist 44 und wir haben Testament, wir haben so eine umfangreiche notariell beurkundete Patientenverfügung, weil da habe ich auch gelernt, das ist alles, wenn du das so als Wisch daheim im Schrank hast, ob das was bringt, fraglich. Also notarielle Beurkundung ist schon mal sehr, sehr gut. Oder sich da auch einfach beraten zu lassen. Ich denke mir immer, die Leute sind da so ein bisschen renitent. Manchmal denke ich mir, hey, das ist doch alles da. Geht halt mal hin, nehmt, was weiß ich, paar hundert Euro in die Hand. Aber dann ist das Thema halt auch irgendwie geklärt. Dann habt ihr ein gutes Gefühl. Ich habe daheim so einen fetten Ordner stehen, wo das alles drin ist, wo meine Zugänge, meine Kontodaten, alles, Versicherungen, Testament, bla bla bla, wo das alles drin ist. Ja. Das ist einfach wichtig. Klar ist es ätzend, sich damit zu beschäftigen, aber wir haben halt nun mal die Verantwortung.
Ja.
Und ich will nicht, dass meine Kinder sich dann erst mit Bürokratie rumschlagen müssen, wenn was Schlimmes passiert ist.
Finde ich richtig. Jetzt gibst du ja auch Workshops, Workshops für Landwirtinnen. Erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Was sind so die Themen, die die Frauen interessieren und wo setzt du an?
Also da bin ich so ein bisschen dazugekommen, natürlich durch meine Stellung auf dem Hof, wo ich so die Notwendigkeit gesehen habe, okay, da muss was passieren, aber auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin da einfach angefragt worden vom Maschinenring, das ist unter Landwirten eine relativ bekannte Vereinigung, wo man sich Maschinen ausleihen kann, aber auch Personal, und die haben auch eine Akademie. Und da werde ich für Workshops gebucht für Landwirtinnen zum Thema Resilienz, Zeitmanagement, Aufgabenmanagement, Agrarbüro, aber auch, wie finde ich mich als Frau auf einem Hof ein? Weil auf einem Hof sind einfach die Strukturen leider immer noch wie vor 20 Jahren auf den meisten, was so das Mann-Frau-Verhältnis, rechtliche Absicherung angeht. Und da ist es mir einfach wichtig, da auch ein Bewusstsein zu schaffen. Und es ist krass, was man da hört in diesen Workshops. Da stellt es mir oft die Fußnägel auf, wenn die so erzählen, die Frauen, es sind eigentlich immer dieselben Themen. Die Frauen wollen mitarbeiten, die wollen mithelfen, die wollen sich einbringen. Aber dann ist oft entweder der Partner, der dann sagt, na, also mit dem Bulldog, da fahr nur ihr lor. Das ist so das eine. Die Partner, die den Frauen nichts zutrauen, nichts zugestehen wollen, meiner Meinung nach, weil sie irgendwie in gewisser Weise Angst haben, dass die Frau vielleicht drin besser sein könnte. Und eben die Schwiegereltern oft, die das regelrecht boykottieren, die oft wirklich, also die Schwiegertochter, es ist halt meistens so, dass die Frau zum Mann auf den Hof kommt. Es gibt auch paar Ausnahmen, aber meistens ist es so. Und die dann wirklich boykottieren und sagen, nein, sie wollen nicht, dass die da mithilft, dass der wirklich schwer machen, die mobben, die ausgrenzen, der wirklich das Leben so, so, so schwer machen, dass sich manche trennen, dass manche depressiv werden. Also da hört man wirklich Geschichten, wo man sich denkt, hey, geht's noch? Da ist eine Frau, seid froh, dass euer Sohn überhaupt jemanden gefunden hat, der diese Madness mitmacht, weil so schön es manchmal auf einem Hof ist, es ist auch einfach krass, die ganze Zeit vom Wetter abhängig, man kann nichts planen. Aber die sagt immer, wenn ich sage, hey, in 4 Wochen wäre das, ja, frag mich einen Tag davor. Wo ich sage, geht nicht, ich muss auch Termine ausmachen. Und das ist halt so eine Gruppe Landwirtinnen, wo es eben noch wichtiger ist, denen so diese Skills an die Hand zu geben und auch zu sagen, hey, ihr dürft auch was fordern, weil wie, ich glaube, Simone de Beauvoir hat es mal gesagt, Frauen, die nichts fordern, bekommen, also, oder wie ist das irgendwie so, also Frauen, die nichts fordern, bekommen das, was sie wollen, quasi, also nichts sozusagen. Und deswegen sage ich halt, hey, geht hin und sagt zu dem, hey, ich will einen Ehevertrag und du musst mich in gewisser Weise absichern und ich will das Testament sehen und wie geht hier und jenes, weil Frauen arbeiten ja ganz oft in Betrieben mit, einfach sind weder angestellt, sind weder abgesichert, sind weder irgendwie eingetragen. Und da denke ich mir immer so, ey, geht's noch? Frauen halten euch den Rücken frei. Frauen machen so viel. Frauen, ich meine, ich sehe es bei uns am Hof, auch wenn ich nicht Bulldog fahre, aber der Amadee hatte am Anfang eine krasse Zettelwirtschaft. Das war furchtbar. Ich habe den ganzen Betrieb digitalisiert, kann man sagen. Ich habe Struktur reingebracht. Und das ist halt so, was uns Frauen liegt, was wir Frauen einfach tun. Also ich denke, keine Frau sitzt da und sagt, so, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, irgendwas zu machen. So sind die wenigsten. Die meisten haben Bock, was zu machen. Und das wird denen halt in der Landwirtschaft leider immer noch schwer gemacht, weil viele Schwiegereltern auch schon kacke behandelt wurden und das dann aber weitergeben. Und da denke ich mir immer so, hey, sorry, dann macht eine Therapie. Moment, es gibt ja heutzutage alle Möglichkeiten, stehen einem offen. Bearbeitet euer Thema, aber lasst es nicht an der nächsten Generation aus. Bitte nicht. Das haben eure Eltern schon gemacht, weil sie nicht die Möglichkeiten hatten, das aufzuarbeiten. Aber heutzutage kann man alles aufarbeiten. Und wenn man sich, also keiner muss, weil er eine schlechte Kindheit hatte, ein Arschloch sein. Also ich finde, wenn du dich entscheidest dazu, ein Arschloch zu sein, dann bist du eins. Aber wenn du was ändern willst, dann kannst du das auch ändern. Und das ist so das Thema Landwirtinnen. Also wirklich never ending story.
Ich glaube aber, weil du es gerade so sagst, dass das nicht nur bei Landwirten so ist, weil das sind unterbewusste Traumen, die wir mittragen, generationenübergreifende Traumen. Also wenn du selber sagst, ja, das Ganze ging eigentlich schon los vor 5000 Jahren, ja, wo einfach der weise alte Mann sozusagen die Rolle übernommen hat. Ich meine, das kann jeder da draußen nachlesen. Das haben wir uns jetzt nicht aus den Fingern gesaugt. Ja. Aber dass wir halt unterbewusst dieses weibliche Trauma mittragen. Ja?
Ja.
Und wenn ich mir meine Großeltern anschaue, wenn ich mir meine Mama und meinen Papa anschaue, da wird über gewisse Themen nicht geredet. Da wird nicht darüber geredet, Altersvorsorge etc. Das kommt dann halt einfach, wie es kommt, ja. Und wenn nicht, dann ist doof.
Ja.
Dann machen wir uns erstmal Gedanken. Und wir sind, glaube ich, so richtig, also jetzt die Generation, die einfach auch mit Coaches aufwächst, wo Psychologie oder einfach auch Mental Health eine riesengroße Rolle spielt, wo wir uns bewusst sind, was die Ernährung mit uns macht, wo wir uns bewusst sind, was Krankheiten, die Überbevölkerung, die das Klima mit uns macht. Ja. Die Frage ist immer, glaube ich, nur, was zieht man sich selber raus? Und da sind wir wieder am Anfang von dem, was wir vorher besprochen haben. Wir sind nicht perfekt. Ja, aber wir können das, was wir selber in der Hand haben, doch so gestalten, dass wir uns zum einen gut fühlen, aber auch, dass wir moralisch einfach so weit sind, dass, ja, dass es einen positiven Impact hat.
Ja.
Oder?
Ja, absolut.
Und das ist halt, wie gesagt, das sind diese unterbewussten Traumen, die wir, glaube ich, wahrnehmen, die aber die Generation davor vielleicht schon spürt, aber nicht aussprechen kann.
Wahrscheinlich,
ja, weil sie einfach auch die Nachkriegsgeneration sind und da wurde halt einfach unfassbar viel verschwiegen.
Ja. Ja,
warum sind wir Deutschen so für sich so introvertiert? Warum grüßen wir nicht? Warum schauen wir auf den Boden? Jetzt ist das was Bayerisches, dass man sich auf den Berg grüßt, aber es wird immer weniger, finde ich. Und du spürst halt richtig, wenn du in andere Länder gehst, die viel, viel früher Kriege erlebt haben oder einfach auch anders im Umgang mit sich selbst sind, sei es einfach die asiatischen Staaten oder die südländischen Staaten, da hast du eine ganz, ganz andere Gesellschaftsform, ja, ein viel herzlicheres Leben.
Ja, ja.
Und da wird auch über ganz andere Themen gesprochen, ja. Aber das ist, glaube ich, einfach auch was Gesellschaftliches, was dadurch entsteht. Und dass man dann einfach auch sagt, na, ich bin stark und ich bin gesund, obwohl man schon totale Leberflecken überall hat, aber ich gehe nicht zum Arzt.
Ja, genau.
Ja, Papa.
Ist gut, ne? Ist gut.
Also
ja, daheim,
wenn mein Papa den Podcast jetzt gerade hört, dann weiß er Bescheid. Ich muss ihn da immer so ein bisschen ärgern damit. Aber das ist einfach so diese Art und Weise der Menschen, finde ich.
Ja, leider, aber ich hoffe, dass es sich ändert irgendwie,
dass
wir wirklich in den authentischen Austausch gehen, weil ja, wie du sagst, unsere Eltern, da gilt sowas immer noch als Schwäche, wenn man zugibt, hey, ich habe dieses oder jenes Problem, aber also ganz ehrlich, was ich mit meinen Freundinnen alles rede, die wissen alles und es ist, gerade da entsteht Nähe, finde ich, wenn man wirklich auch sagt, hey, da habe ich voll verkackt oder das läuft bei mir gerade echt scheiße, nur da entsteht Nähe und echter Austausch dann und nicht durch dieses oberflächliche, ja, alles gut und so. Ich meine, du weißt es ja selber, Schwangerschaft, ich hatte zwei und die zweite Schwangerschaft war richtig grauenvoll bei mir. Ich habe nur gekotzt Tag und Nacht. Und jeder sagt immer, ja, ich hatte so eine schöne Schwangerschaft.
Oh ja, da habe ich mich so
beschwert.
Und
dann erzählt man so, ja, also mir ist kurz übel. Ja, mir war auch total schlecht. Wo ich mir denke, ey, warum lügen wir uns alle so an? Warum
oder
tun
Geburt.
Wir so, als wäre alles so gut? Ja, oder Geburt.
Ja, also das, ich habe dann immer nur gehört, hey, ja, ich wollte dich schützen und wollte dir nicht irgendwie Angst machen. Und ich habe mir gedacht, naja, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich vielleicht anders gehandelt in meiner Geburt mit der Leni. Aber es ist eben dieses, wie geht's dir? Ja, muss schon, oder?
Ja,
ist gut.
Ja, alles gut, ja.
Mhm.
Also
und
ich
du spürst
so, ja, okay,
so richtig.
Dann frage ich halt nicht.
Aber das ist das Gute bei uns, eben auch im MCH-Stoffwechselzentrum, wenn unsere Klienten kommen, die wissen ganz genau, sie dürfen uns nichts vorgaukeln, weil hinter einem, hey, mir geht's eigentlich ganz gut, steckt eigentlich immer, nee, mir geht's gar nicht gut und
richtig.
Ich kann gerade losheulen.
Ja, ja.
Und diese Frage, die übrigt sich, finde ich. In Amerika ist es ja auch, da ist ja, hey, what's up?
Ja.
Und dann sagst du, hey, all good. Und der macht schon wieder was anderes.
Genau, das interessiert
also du hast so eine krasse Oberflächlichkeit.
Ja.
Aber ich finde, in Amerika hat es nochmal was anderes, weil die Leute sind freundlich und wenn es dann doch interessant wird, dann steigen sie ein.
Ja.
Also du hast erstmal eine grundsätzliche Offenheit, was wir Deutschen ja komplett verlernt haben, offen zu sein. Ja.
Das stimmt. Offen, nahbar, warm, herzlich. Das ist schon, ja.
Okay, liebe Antonie, ich habe noch ein paar Fragen an dich, bevor wir zum Schluss kommen. Gibt es irgendwelche Routinen oder Rituale, die für dich super wichtig sind? unverhandelbar.
Ja, also was mir wirklich heilig ist, ist Sport, weil ich einfach merke, wenn ich Sport mache, dann geht es mir gut. Ich habe zum Beispiel, wenn ich joggen gehe, jedes Mal super Ideen. Mhm. Und mir geht es einfach währenddessen gut. Also man merkt einfach die Hormone, die ausgeschüttet werden, dann die frische Luft. Mhm. Also Sport bei mir definitiv. Dann aber auch das Sein an der frischen Luft. Also ich bin ja jeden Tag draußen, ich arbeite jeden Tag körperlich. Das ist auch in gewisser Weise eine Routine für mich. Auch der Umgang mit den Tieren. Mich gesund zu ernähren, nicht weil ich mir denke, ich muss es, weil es gesund ist, sondern weil ich merke, dass es mir gut tut.
Ja.
Wie ich esse. Also ich esse schon auch saugern Schokolade und Kuchen, aber ich könnte jetzt auch nicht nur immer so Convenience-Food essen. Ja. Es ging nicht. Also ich habe dann mal wieder Bock auf einen richtig guten Salat oder Gemüse. Das schmeckt mir auch einfach. Das sind so meine Routinen. Also ich hatte früher, als ich noch keine Kinder hatte und im Konzern war, habe ich auch immer meditiert und so. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, das habe ich komplett irgendwie aufgehört, weil irgendwie keine Zeit mehr ist und man macht dann irgendwie andere Sachen.
Du hast doch, finde ich, man hat als Mama nicht unbedingt den Fokus dazu, dass man sich hinsetzt und meditiert. Ja. Also mir würde es super schwer fallen, wenn die Leni schläft, dass ich mir Kopfhörer aufziehe und eine Meditation anhöre, weil ich trotzdem im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein die ganze Zeit bei der Leni wäre, ob sie jetzt aufwacht und mich braucht. Ja. Obwohl, die ist ja schon alt genug, wenn irgendwas ist, dann hört die auf und kommt zu mir. Ja. Aber trotzdem ist man dann doch immer bei seinem Kind. Also die Meditation, die fehlt mir schon tatsächlich auch, muss ich gestehen.
Ja, das ist definitiv ein wichtiges Tool. Ja. Aber ich habe dann irgendwie angefangen, also ich mache es auch leider nicht oft genug, aber man kann ja eigentlich alles aus einer meditativen Haltung heraus machen. Man kann Gemüse schneiden aus einer meditativen Haltung. Ich kann meine Pferde ausmisten oder die putzen oder in der meditativen Haltung. Das alles geht.
Ja.
Und das mache ich dann schon wieder. Also bei mir ist wirklich so, die Routinen sind irgendwie Bewegung, frische Luft, Natur.
Ja. Super, also, super schön. Ja. Weil du es gerade gesagt hast mit dem Putzen, da versteht mich der Markus einfach überhaupt nicht. Oder Geschirrspüler ausräumen. Ich mache das so gerne, weil ich einmal Ordnung reinbringe und zum anderen, weil ich in dem Moment an nichts anderes denke.
Ja.
Oder weil ich in dem Moment alles sortieren kann, was ich denke oder was passiert ist. Das ist für mich tatsächlich wie Meditation.
Ja.
Und er sagt immer, wie kannst du, das ist doch so eine doofe Arbeit. Und dann sage ich immer, na, für mich ist das schön. Mittlerweile hilft mir die Leni sogar beim Putzen.
Genau.
Ich finde das total cool.
Wenn man das vormacht, dann machen die das auch nach.
Ja, die liebt es, die Dusche zu putzen.
Ja,
dann brauchst du wieder neue Sprache. Ja. Und dann find das total toll. Und ich denke mir immer so, boah, krass, also super, das muss man beibehalten, weil vielleicht sagt es mal, hey, ich mag Staubsaugen.
Ja, das ist auch, ich glaube, also ich räume zum Beispiel relativ gern auf.
Ja.
Ich miste gern aus. Ich bin jetzt nicht so die Putzerin, aber Staubsaugen passt schon und Aufräumen, Ausmisten, das mache ich voll gerne. Und ich glaube, wenn man das irgendwie vorlebt den Kindern, dass man da auch Spaß dran haben kann, dann machen die das automatisch, weil sie denken, geil, die Mama findet es gut und die Mama wirkt glücklich. Also mache ich es auch.
Mhm.
Und das ist halt schon irgendwie cool.
So schön. Jetzt habe ich noch abschließend eine Frage, bevor wir auf unsere Signature-Fragen kommen, ganz zum Schluss, die wir jedem stellen. Ich habe es vorher schon erwähnt, du hast ja mehrere Berufsbezeichnungen oder generell unterschiedliche Dinge in deinem Leben schon getan, als Juristin, Biobäuerin, Holistic Health Coach, Speakerin, Reitführerin. Du sagst selber, du bist so eine Art Scanner-Typ. Magst du mir das mal beschreiben, was das heißt? Weil ich habe mich darin total gefunden,
Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich war schon immer ein Typ, ich hatte vielseitige Interessen. Und als ich jünger war, ich weiß noch, meine erste Chefin, die hat zu mir mal gesagt, ja, mei Toni, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, da ist auch kein roter Faden drin. Und das hat mich irgendwie voll getroffen und ich dachte, mit mir ist irgendwas verkehrt. Und dann habe ich glaube, es ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, habe ich auch mal in einem Podcast was von der Scanner-Personality gehört. Und dass man da halt so vielseitige Interessen hat und auch gut in Film ist. Also, wenn mich was interessiert, dann kann ich da richtig, richtig gut drin werden.
Ja.
Aber im Gegensatz dazu bin ich auch bei Sachen, die mich nicht interessieren, halt auch wirklich lose ich ab. Und dann habe ich mich da informiert und dann rausgefunden, dass es das einfach wirklich gibt, diese Multi-Interessen, aber auch Multi-Begabung.
Ja.
Und habe mich da dann schlauer gemacht und habe für mich auch ein bisschen so inneren Frieden gefunden, dass so ich cool. nicht verkehrt bin, dass das normal ist. Und ich gehe auch regelmäßig zu einer super guten systemischen Kinesiologin, die auch zu mir gesagt hat, du mach das weiter so, wenn du, also ich mache total viel Weiterbildung, Kurse, aber wenn du bei einem Kurs in der Mitte feststellst, nee, das gibt jetzt nichts mehr, dann hör auf. Zieh das auch nicht durch. Ich lese auch Bücher, die mich nicht catchen nach den ersten 20 Seiten, lege ich einfach zur Seite.
Ja.
Und so ist es halt, also ich habe, wie gesagt, Jura studiert, dann habe ich in einem Großkonzern in der Kommunikation gearbeitet, habe nebenbei die Health-Coaching-Ausbildung gemacht, war bei Slow Food, dann bin ich auf den Biohof gekommen, jetzt habe ich vor kurzem meine Geländerittführer-Ausbildung gemacht. Ich habe auch mal eine Copywriter-Weiterbildung gemacht, weil ich so gerne schreibe. Und das taugt mir voll einfach. Also so bin ich einfach. Auch wenn ich mir zwischendurch mal wieder wünsche und mich vergleiche dann mit Leuten, die so ein Spezialgebiet haben, wo sie Profis sind. Das beneide ich schon in gewisser Weise. Da denke ich mir so, boah, cool, wenn du so ein Experte auf deinem Gebiet bist. Aber das bin ich einfach nicht. Mhm. Also es gibt natürlich gibt es viele Themen, die mich brennend interessieren, aber es gibt kein nur ein Thema. Das würde mich total langweilen. Und das macht mich auch aus. Und das ist auch für viele in gewisser Weise eine Inspiration, weil ich halt auch, also ich habe damals dann mein Jurastudium abgebrochen, habe es dann zwar auf einem anderen Weg zu Ende geführt, aber einfach, weil ich wusste, ich will keine Anwältin werden. Und es ist einfach wichtig. Ich habe da, glaube ich, von meinen Eltern schon relativ viel Urvertrauen gekriegt, dass ich merke, das ist was für mich oder ist nichts für mich. Und dann habe ich auch den Mut, das einfach aufzuhören oder was Neues anzufangen. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil das trauen sich ganz viele nicht, weil natürlich jeder hat irgendwie Existenzängste und denkt sich, ich kann jetzt nicht irgendwie hier meinen Job kündigen und dann werde ich irgendwie, was weiß ich, Blumenkettenflechter auf Honolulu oder sowas. Klar, das sind schon Ängste dahinter, aber ich zum Beispiel, ich dachte mir immer, ich will mal in dem Trachtenladen arbeiten, weil ich Tracht mega cool finde und Dirndl ist einfach eins der schönsten Kleidungsstücke überhaupt. Und dann habe ich mir jetzt die Zeit genommen, noch in meiner Elternzeit, habe jetzt einen Minijob in der Saison von April bis Oktober gehabt und habe Dirndl verkauft. Und es war so schön, das hat mir so Spaß gemacht und mir so viel gegeben. Ich war einen Tag in der Woche weg und habe mich so als, man kann einfach mal Sachen zu Ende machen. Ich meine, das kennt man ja als Mutter. Das ist so der größte Luxus in gewisser Weise. Und das hat mir wieder so viel gegeben und das ist einfach cool. Also ich mag das voll, diese Vielseitigkeit, diese Wandelbarkeit und finde auch andere Leute spannend, die sowas auch haben. Dass man einfach zeigt, hey, das ist okay, du musst nicht von Anfang bis Ende immer den gleichen Job haben. Und es kann sich ändern.
Aber ich identifiziere mich da komplett mit dir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja auch was anderes studiert. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich war Kunsthistorikerin, habe im Auktionshaus gearbeitet und bin jetzt Stoffwechselcoach, Geschäftsführerin, habe einen Mental Coach gemacht. Also und da werde ich auch immer gefragt, hä, wie kam dieser Switch? Naja, das Leben kam dazwischen.
Ja, richtig.
Ich muss ehrlich sagen, das Leben kam einfach dazwischen, weil ich Markus kennengelernt habe, weil er mich überzeugt hat von dem, was er macht, weil ich selber gelebt habe und mir gedacht habe, so, ich steige da jetzt ein, ich mache da mit und ich bin so dankbar für diesen Weg, weil, und ich glaube, das darf man auch so sehen, hätte man das vorher nicht so gehabt, hätte man da nicht gearbeitet, ich hätte Markus nie kennengelernt, weil ich nie getindert hätte.
Klar.
Ja. Aber ich musste tindern, einfach aus dem Grund, weil du in der Kunstgeschichte oder als im Auktionshaus, du kommst halt nicht dazu, dass du Männer kennenlernst.
Nee, oder nur so alte wahrscheinlich.
Ja, und Männer mit anderen Interessen. Da habe ich mir gedacht, naja gut, dann tinderst halt mal. Ja. Und so kam das, Und deswegen bin ich so dankbar für den Weg. Ja. Aber du, genau dieses Thema, du hast keinen roten Faden in deinem Lebenslauf. Ich habe so oft
ganz
gehört.
Ehrlich,
und wenn ich dann aber die Menschen damit überzeugen kann von dem, was ich mache, und das kannst du meines Erachtens und das kann ich genauso, dann sind wir einfach auch gut darin.
Ja.
Und dann haben wir einfach so unfassbare Kompetenzen. Und ich glaube, das macht auch aus, dass wir eine gewisse Resilienz aufbauen.
Ja.
Dass wir einfach auch wissen, wenn dieser Weg nicht mehr weitergeht, dann kommt was anderes. Ich möchte es nicht missen. Ja, ich will in meinem Bereich weiterhin arbeiten, bis ich alt bin. Aber vielleicht entwickelt man sich in dem Bereich weiter, dass man eben sagt, so wie du selber, ich mache Workshops,
ja,
oder ich gehe wieder Teilzeit zurück in den Konzern. Das sind ja alles Entscheidungen, die uns ja auch unterstützen, einfach das Leben zu leben.
Ja, voll.
Und nicht einfach nur 24/7 so gefühlt im Büro zu sitzen.
Und wir wollen ja auch unseren Kindern Vorbild sein. Also das ist ja auch so, nur eine glückliche Mutter ist eine gute Mutter. Ja. Oder der Faktor, der für Kinder entscheidend ist, ob sie sich selber glücklich fühlen oder nicht, ist der Glückslevel der Mutter. Mhm. Also das muss man sich auch erstmal irgendwie wirklich zu Gemüte führen, dass in der Generation unserer Eltern oder Großeltern war oft so die Devise, ja, ich opfer mich auf, aber Hauptsache meinen Kindern geht's gut. Ja, nee, Pustekuchen, es geht nicht. Wenn es dir scheiße geht, dann merkt es dein Kind und dann geht's deinem Kind auch nicht gut. Und es ist auch nicht egoistisch, wenn du mal irgendwie was machst, wo es dir gut geht. Das ist ja so, dieser Mom-Guilt, das ist ja tatsächlich omnipräsent.
Ja.
Und da einfach sich da rauszunehmen und zu sagen, hey nein, ich bin nicht nur Mutter und Arbeitnehmerin oder was auch immer, sondern ich bin auch noch Frau und ich bin eine Freundin für meine Freundinnen und ich bin auch Person an sich mit Interessen. Also ich bin zum Beispiel jetzt zweimal für einen Kurztrip für nicht mal 24 Stunden nach Verona gefahren und habe mir da ein geiles Konzert in der Arena von Verona reingezogen. Und das war so mega, da komme ich dann zwar saumüde heim, aber bin halt voll so erquickt und inspiriert, weil ich bin auch jemand, wenn ich nur daheim hocke, ich kriege keine Ideen. Ich muss woanders hin.
Ja, verstehe.
Man ist in einer anderen Energie und kriegt andere Impulse. Das ist ja ganz sonnenklar und sich da auch nicht schlecht zu fühlen. Klar, am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt sind die Kinder bei meinem Mann allein daheim und so. Ja, schafft der. Also ganz ehrlich, schaffst du schon.
Ja.
Das ist immer wieder beim Anfang. Das,
ja. Also auch abgeben.
Ja, schon, definitiv. Deswegen ist man keine schlechte Mutter, weil man auch mal an sich denkt.
Ja. Ja, weil es dir ja auch besser geht dann.
Ja, voll, natürlich. Ich will die ja auch inspirieren.
Ja.
Und das kann ich nicht, wenn ich irgendwie daheim hocke und voll unglücklich bin und mich alles annervt.
Ja.
Also.
Liebe Antonia, wir kommen zu unseren letzten drei Fragen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte noch 2 Stunden mit dir weiterreden. Mindestens. Oder Alex, da geht noch was. Also vielleicht nehmen wir einfach eine zweite Folge irgendwann noch auf zu gewissen spezifischen Themen. Aber ich komme auf unsere 3 Abschlussfragen. Da kann ich eigentlich immer losheulen, weil die immer so tiefgreifend sind. Das muss ich jetzt ehrlich mal sagen, da haben wir uns tolle Fragen überlegt. Aber wir starten einfach mal mit der Frage 1. Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Geld. Also, um ehrlich zu sein, es kam jetzt gerade so als erstes in Sinn. Vielleicht finden es viele komisch, aber also mir geht es jetzt nicht irgendwie, also ich bin wirklich ausreichend finanziell abgesichert, aber ich finde, mit Geld kann man einfach so viel Gutes tun. Und das finde ich nicht schlecht. An sich würde ich sagen, Gesundheit, aber ich habe wirklich eine tolle Gesundheit. Meine Familie hat eine tolle Gesundheit. Also natürlich geht da immer mehr, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, davon brauche ich jetzt wirklich mehr, weil wir irgendwie einen Krankheitsfall haben. Also sind wir Gott sei Dank einfach, wir sind gesund. Liebe habe ich auch ganz viel um mich rum in allem. Wovon mehr? Ich glaube, mehr Authentizität unter Frauen, mehr Zusammenhalt unter Frauen. Das würde ich mir, glaube ich, mehr wünschen, mehr Stimme für Benachteiligte. Ob das jetzt das Nutztier ist oder eine Frau aus Ghana oder einfach mehr Verbindung.
Vielleicht auch mehr Achtsamkeit.
Mehr Achtsamkeit, für das Gegenüber. Ja, mehr Matriarchate vielleicht wieder sogar. Aber das ist so, also ich fühle mich wirklich total gesegnet. Mhm. Aber klar, Luft nach oben gibt's immer.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Wie möchte ich anderen Menschen in Erinnerung bleiben? Also definitiv, also ich finde es cool, wenn mir andere sagen, hey, du bist voll mutig, weil du so nach der Devise scheiß da nix, dann fällt da nix irgendwie vorgehst. Das finde ich gut und da freue ich mich, wenn ich so in Erinnerung bleiben würde. Aber auch irgendwie als Vorbild natürlich für meine Kinder. Also natürlich sollen die ihr Leben selber shapen, aber wenn die sagen, hey, die Mama, die hat echt in gewissen Sachen ganz cooles gemeistert. Und natürlich auch würde ich schon gerne einen gewissen Impact haben auf die Welt. Also ich denke mir oft, so meine Rolle könnte vielleicht noch mehr sein, dass ich mich so für die unterdrückte Minderheit in der Landwirtschaft, also für die Nutztiere mehr da stark mache, weil ich bin selber Mutter und das sind halt oft einfach auch weibliche Tiere, Hennen, Kühe, die einfach ausgebeutet werden, dass ich mich da noch einfach stärker mache und da wirklich was zum Positiven verändere. Also mutig, impulsiv und ich glaube auch als laut in gewisser Weise. Das geht ja Gott sei Dank mittlerweile, auch wenn es immer noch komisch ist, wenn eine Frau laut ist, aber wie oft ich auch meinen Mann anschreie wegen irgendwas, weil ich mir einfach denke, nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da denke ich mir auch so, das dürfen auch meine Kinder mitkriegen, weil die dürfen wissen, dass man als Frau auch eine gleichberechtigte Stimme hat und einem was nicht passt, dann muss man das sagen.
Emotionen halt auch mal rauslassen, gell?
Ja, so dieser Begriff Female Rage, der ist ja wirklich, also da gibt es Legitimation dafür. Das ist auch wichtig, dass die das auch lernen, dass sie, ich sage ihnen auch immer so, wisst ihr, vielleicht sind Frauen die besseren Menschen. Also jetzt vielleicht so als Frage in den Raum gestellt, aber nicht, dass wir uns jetzt erheben über die Männer, aber dass wir Frauen, da ist einfach so eine Lücke noch, die wir uns erstmal bewusst machen müssen. Und ganz ehrlich, wir Frauen sind diejenigen, die in unseren Körpern das komplizierteste Nervensystem der Welt produzieren können, die Herzen, die Lungen produzieren. Hey, ganz ehrlich, also ich denke mir oft so, auch so Geburt, wir sollten wie fucking Göttinnen behandelt werden, weil das so krass ist, was wir leisten, was wir machen, was wir in unserem Körper, Herr Schiem, auch wenn dann mein Mann mir sagt, ja, aber ich habe auch die Hälfte der Arbeit geleistet.
Ja, genau.
Also, bitte, ja. Genau.
Super. Was ist für dich ein erfülltes Leben als Abschlussfrage?
Ein erfülltes Leben? Ich denke, wenn man geliebt hat oder liebt und geliebt wurde, das ist für mich erfüllt. Und also ich fühle mich total geliebt und ich, also natürlich jeder, der Kinder hat, liebt seine Kinder abgöttisch. Ich liebe natürlich auch meinen Mann und wurde auch wirklich, also von meinen Eltern werde ich geliebt, auch so, wenn man vergangene Beziehungen, also ich hatte jetzt irgendwie nie so einen Typ, wo ich mir dachte, du bist ein totaler Vollpfosten. Also es waren eigentlich immer irgendwie korrekte, solide Typen. Und es ist schon ein schönes Gefühl, einfach dieses Gefühl von Liebe zu erfahren. Weil ich glaube, wenn man gute, schöne Liebe erfährt dann und weiß, wie sich das anfühlt, dann kann man die auch ganz anders weitergeben. Weil jemand, der keine schöne Liebe erfahren hat, wie kann der, das ist ja auch wie so ein Skill. Das muss man lernen, ist nicht, dass man auf die Welt kommt und weiß, okay, so liebt man. Wäre auch so ein Fach für die Schule, dass man so lieben, was ist es eigentlich, was ist toxisch, was ist nicht toxisch. Und das ist für mich so ein erfülltes Leben. Also Liebe einfach, Liebe geben, Liebe kriegen, das ist für mich einfach schön.
Aber das spürt man auch bei dir tatsächlich. Also, liebe Antonia, es war so ein schönes Gespräch mit dir.
Finde ich auch.
Ich wäre so gern noch tiefer in gewisse Punkte reingegangen, aber ich glaube, wir machen einfach noch mal ein paar neue Folgen.
Super gerne.
Und ja, also jeder, der wirklich da interessiert ist, folgt der Antonia, schaut einfach mal, ob es irgendwelche Workshops gibt oder Tag der offenen Tür oder Feste bei euch am Hof. Und ich bin total begeistert und gerade sehr beseelt, weil du wirklich auch jemand bist, der sich traut, eine Stimme zu haben, der auch einfach mal wirklich auf den Putz haut und sagt, so, passt mal jetzt gerade nicht oder man muss die Themen vielleicht auch mal anders sehen. Man spürt richtig bei dir, es ist nicht so wischiwaschi, sondern du bist ganz straight. Und ich finde, so sollten mehr Menschen sein. Also ich danke dir von Herzen wirklich.
Vielen Dank für die lieben Worte, Marie. Das kann ich nur zurückgeben und es war mir ein Fest, hier zu sein.
Oh, wie schön. Dankeschön, ciao.
Ciao.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.